Ich bin so ein Typ, ich gehe immer ohne Erwartung irgendwo hin, um mich dann so auf den Moment fokussieren zu können. Und deshalb, ja, lass knacken.
Hey, ich bin Manuel Stark, Journalist und Autist. Smalltalk, Ironie, Sarkasmus, ich kann damit wirklich überhaupt nichts anfangen. Comedians oder Künstler hingegen arbeiten ja damit, die verdienen damit ihr Geld. Ich dachte mir, was passiert denn, wenn man mal hinter die Kulissen blickt, wenn man durch ehrliche Gespräche den Menschen hervorlockt? Willkommen zu Nicht Witzig, einem Podcast der Kleinkunstbühne Rosenau und des SWR.
Toni, ich glaube, das wird heute super interessant. Ich habe vor 2-2,5 Monaten ein Gespräch mit meiner Freundin gehabt. Wir hatten so ein bisschen Streit. Mhm. Also sie meinte, ja, du bist auch so ein Typ, bei dir ist das Glas immer halb leer. Mhm. Und ich habe im NDR dich gehört, wo du gesagt hast, ey, ich bin so ein Typ, ich bin froh, dass da überhaupt ein Glas steht.
Ja.
Jetzt hast du im Leben schon einiges mehr mitgemacht als ich. Unter anderem 3-mal im Koma habe ich gelesen. Normalerweise trägst du auch einen Rucksack mit dir rum wegen der Darmverschlingung. Das hat nichts mit Comedy zu tun, vielleicht aber auch doch. Wie schaffst du es, so positiv zu sein, wie ich dich auf diesen dutzenden Videos auch im Internet erlebt habe? Also immer grinsend, immer irgendwie gute Laune, immer irgendwie Späße machen. Ich finde es zutiefst beeindruckend. Ich würde einfach gerne wissen, wie.
Erstmal danke. Erstmal riesen Dankeschön dafür. Ich weiß gar nicht, wie es gekommen ist. Ich glaube, ich war schon bevor ich krank wurde, so ein, ja, meine Mama hat immer gesagt, Sonnenschein. So, ich habe immer irgendwie gegrinst, aber meine Mama hat es auch. Die ist auch mega, ganze Zeit am Grinsen. Ist jetzt nicht so witzig, aber die grinst halt trotzdem. Und als die Krankheit dann irgendwie ausgebrochen ist, dann habe ich es natürlich am Anfang auch verlernt. Und es musste mir so dieses Mojo wieder zurückholen. Aber ich glaube, was ich habe, oder das ist gar kein Zaubertrick oder so, sondern ich weiß 100%, wer ich bin. So, ich habe mich im Spiegel selbst betrachtet und habe dann wirklich geguckt, was kann ich nicht. Und ich kenne meine Stärken und ich kenne meine Schwächen und ich spiele nichts. Und alles, was ich mache, ist immer authentisch und dadurch weiß ich, wo ich herkomme. Ich hoffe, ich verlerne das nie oder vergesse es nie, dass ich weiß, wo ich herkomme und dass ich weiß, dass alles für mich eigentlich, wie es passiert, Bonus ist. Und deshalb fällt es mir immer leicht, so eine dritte Ebene dazu zu finden. So wie du schon gesagt hast, als ich gesagt habe, für manches Glas halb leer, für manches Glas halb voll. Aber da, wo ich herkomme, da gibt's ganz viele, die sind froh, dass sie ein Glas haben. Und ich bin auch so ein Typ, ey, ich bin froh, dass ich ein Glas habe und dann mache ich das Beste aus allem. Und das Beste, was ich nun mal kann, ist irgendwie Humor einsetzen. Charlie Chaplin hat mal gesagt, das Leben ist auf kurzer Sicht eine Tragödie, aber wenn man ein bisschen Abstand gewinnt und auf lange Sicht schaut, dann ist es immer eine Komödie, weil in ganz viel Tragik steckt am meisten Witz.
Ich finde das eine wirklich ehrlich wunderschöne Einstellung. Ich frage mich, wie du zu dieser Einstellung gefunden hast. Ich meine, als das alles losging, habe ich jetzt gelesen, ich glaube, da warst du 8. Mhm. Und wie hast du es dann geschafft von diesem 8-Jährigen, der diese Diagnose bekommt, du hast es selbst gesagt, auch mal verlernt, dann wieder zurückzufinden oder überhaupt auf so einen Weg zu finden, wer bin ich? Also
boah, das ist eine sehr schwierige Frage, weil ab und zu weiß ich selbst nicht, oder was heißt ab und zu? Ich könnte nur mutmaßen, weil es wirklich so, teilweise bin ich unterwegs von Shows und dann bin ich in irgendeinem Hotel und kann wieder nicht schlafen. Und dann denke ich zurück an die ganzen Widrigkeiten und die ganzen Steine, die in meinem Weg waren und wo ich herkomme, weil wo ich herkomme ist gar nicht so, ey, das ist schon ein Abgrund, sondern ey, ich komme von da, wo Leute sterben. Und dann denke ich daran und dann frage ich mich, wie ich nie den Glauben an mich selbst verlieren konnte. Und als ich 8 war, als die Krankheit ausgebrochen ist, da wollte ich nur gesund sein. Da war gar nicht so sehr dieses, ey, ich schaff das schon und wir machen das schon und was weiß ich nicht, was nicht alles für Gedanken später dazugekommen sind. Das war gar nicht so, sondern ich bin krank geworden. Und wie alle im Alter von 8, ich wollte Fußballer, also das ganz normale Träume halt gehabt, ne? Und dann habe ich, als ich krank geworden, habe ich meiner Mama dann gesagt, weil es war auch nicht so sicher, ob ich dann wieder laufen kann und bla bla bla, habe ich gesagt, ja, dann würde ich lieber sterben. Und sich von da so zurückzukämpfen, das verstehe ich eigentlich selber nicht. Ich glaube, ich bin irgendwann Ich glaube, es gibt gar keine Magie. So, ich bin aufgestanden einfach. Ich hatte einfach immer so den Willen, dass Leute mich akzeptieren und stolz auf mich sind, nicht weil ich die Krankheit besieg, sondern weil ich krasse Dinge machen kann. Das war so das, was immer sich irgendwie in meinem Kopf verankert hat. Und daraus habe ich dann enorm große Kraft geschöpft. All das, was alle mir sagen konnten oder was alle mir gesagt haben, alle Ärzte, alle Krankenschwestern, du wirst das nie wieder tun, du wirst das nie wieder tun. Das hat mich irgendwie herausgefordert.
Was hat zum Beispiel, hast du schon gerade gesagt, Fußball wahrscheinlich?
Ich durfte zum Beispiel keinen Fußball spielen. Mhm. Oder die Ärzte haben gesagt, du wirst nicht mehr Fußball spielen. Da habe ich gesagt, doch. Und ich werde wieder, und dann werde ich auch krasse Niveau wieder spielen und ich werde Hochfußball spielen und ich werde es allen beweisen und so. Und dann habe ich im Endeffekt Regionalliga gespielt, trotz der Krankheit. Du wirst niemals bei anderen Leuten schlafen können. Also so kleine Sachen. Du wirst nicht schwimmen gehen können, du wirst nicht feiern. All die Sachen, die normale Menschen machen, die wollte ich dann auch machen. Und ein Glück hatte ich so ein Umfeld um mich rum mit meinen Freunden und so, die mich nie als kranken Menschen gesehen haben, sondern das hat mir geholfen als Konkurrenz. Die haben mich einfach akzeptiert, wie ich bin und haben gesagt, okay, das ist mein Konkurrent. Und genauso habe ich die als Konkurrenten gesehen, einfach eine freundschaftliche Rivalität. Und dadurch, glaube ich, konnte ich ganz normal aufwachsen und konnte mir ganz normale Träume erlauben, anstatt nur zu träumen, dass ich irgendwann gesund werden will.
Gab es da diesen einen oft verklärten, aber klassischen Punkt, wo du sagst, okay, am Anfang hattest du es auch verloren und da hast du den ersten Schritt gemacht, es dir zurückzukämpfen oder hat sich was verändert oder kam das eher so im Flow, so immer ein bisschen?
Ich würde sagen, das letzte, das der Switch war so letztes Mal Koma. Da war ich ja 17, da war ich im Koma wegen Vitaminmangel. Man muss sich vorstellen, die Infusion, die ich bekomme, die ist halt nicht gut, ne, für den ganzen Organismus, weil verschiedene Vitamine nicht abbildbar sind. Die können nicht künstlich hergestellt werden. Und dadurch bin ich in eine Mangelernährung gerutscht und dann im Koma und dann war es so krass, dass Ärzte dachten, ich habe Leukämie und am Anfang wusste man nicht, woher es kommt und sowas. Und ab da war eigentlich so, wo ich mir gedacht habe, okay, ey, guck mal, scheiß doch drauf, was alle anderen von dir denken. Mach doch einfach das, was du geil findest. Weil du weißt ja gar nicht, wie lange du hast. Geht ja voll schnell. Kann ja sein, dass morgen früh, keine Ahnung, ist alles vorbei. Und das ist ja nicht nur bei mir so, das ist ja eigentlich bei jedem Menschen auf der Welt so. Und dann habe ich erste Mal angefangen, so wirklich für mich selbst zu leben. Sonst war es immer so, dass ich versucht habe, alle anderen um mich herum auch stolz zu machen und sowas. Weil es mir nie einer gesagt hat. Ne? Also mein größter Traum war ganz lange Zeit, dass jemand mich beiseite nimmt und zu mir sagt, hey, ich bin stolz auf dich so. Mhm. Und das kommt wahrscheinlich daher, dass ich halt sehr früh erwachsen werden musste mit den ganzen Widrigkeiten, die mich umgeben haben. Und da war es zum ersten Mal so, dass ich mir gedacht habe, ey, scheiß auf alle anderen. Wenn ich jetzt in einen Raum reinlaufe, frage ich, damals habe ich mich immer gefragt, so hoffentlich mögen die mich, wenn ich irgendwo reingegangen bin. Und mittlerweile ist so, dass ich mir nicht denke, hoffentlich mögen die mich, sondern hoffentlich mag ich die.
So. Okay.
Also das hat sich so ein Stück weit geändert. Und dann war natürlich der größte Turnaround-Moment, war, als ich Comedy angefangen habe. Das war so, als wer hätte irgendjemand irgendwelche Ketten, die ich hatte, einfach gesprengt und hat gesagt, lauf los. Das wurde so das allererste Mal, die Entscheidung, das zu treffen, war auch das allererste Mal, dass ich auf niemand anderen gehört habe. Sonst war es immer so, dass mir Leute in der Umgebung zugeflüstert haben, mach doch das, mach doch das. Du könntest auch das machen oder jenes machen. Und die Comedy-Entscheidung habe ich ganz alleine getroffen. Als meine erste Entscheidung so als Mann. So, weil ich wusste, ey, wenn es klappt, dann klappt's. Und wenn nicht, dann trage ich die Konsequenzen auch.
Ich habe jetzt gerade so ein bisschen gelacht, als du gemeint hast, oh, und hoffentlich mag ich die. Nur weil es mir gerade ein Bedürfnis ist, das einzuordnen. Ich fand das jetzt irgendwie nicht witzig oder lache über dich oder so, sondern es war so ein befreiendes Lachen, weil ich mir denke, da will ich auch hin. So, also ich kann nicht stolz auf was sein, wofür ich absolut nichts gemacht habe. Wir sitzen jetzt halt ein paar Minuten hier. So, aber da erlebe ich schon aus dem, wie ich dich im digitalen Umfeld gesehen und erlebt habe und jetzt, wie du sprichst, so, ich kaufe dir das alles ab, das klingt so authentisch und Vielleicht habe ich eine gute Menschenkenntnis, vielleicht nicht, müssen andere beurteilen. Aber so wie es auf mich wirkt, kaufe ich das alles. Und da bist, also ich mag eigentlich nicht das Wort Vorbild, weil man muss ja selbst seinen Weg gehen. Aber so weit wie möglich ich Vorbilder in meinem Leben zulasse, ist das so eine Eigenschaft, da möchte ich auch mal hin. Okay. Also zu sagen, hey, so hoffentlich mag ich die. Da bin ich noch lange nicht. Und da will ich aber mal hin. Das ist wirklich beeindruckend, dass du das geschafft hast.
Vielen Dank.
Wie kam es dann, dass du sagst, oh, Comedy, das war wie Loslaufen, wie eine Befreiung. Also, wie bist du darauf gekommen?
Also, man muss dazu sagen, ich kann original gar nichts. Ne? Also, ich kann nicht irgendwie so ein bisschen in irgendwelchen Feldern so. Ich kann gar nichts. Ich wusste aber, dass ich entertainen kann und witzig bin. Weil damals im Krankenhaus, meine Mama, meine Oma, mein Opa, meine Freunde konnten ja nicht immer da sein. Und ich kann absolut nicht alleine sein, weil ich mega schnell gelangweilt bin. Ne? Ärzte haben auch mal gesagt, ich habe eine
Aufmerksamkeitsstörung.
Ja, genau, dieses Ding. Aber kein Plan. Ich glaube, das hat ja, jeder irgendwie so ein bisschen.
Heutzutage ist alles immer zu
jeder
einer Störung.
Hat ja alles. Und ich kann absolut nicht allein sein. Und dann habe ich mir so gedacht, da war ich so 8, 9, 10 halt, ne? Und dann hat es sich halt durchgezogen. Ich mir gedacht, okay, ich gehe jetzt einfach zu den Schwestern und dann unterhalte ich die Schwestern. Und wenn die mich mögen, dann darf ich bei denen chillen. Und das war meine Strategie. Und das habe ich die ganze Zeit gemacht. Ich habe die Ärzte zum Lachen gebracht, die Schwestern zum Lachen gebracht. Eigentlich aus der größten Not heraus ist mein Talent geboren, weil Comedy machen war nicht von Anfang an mein Talent. Mhm. Das habe ich mir halt erarbeitet. Dann habe ich die Ärzte zum Lachen gebracht, weil ich mir dachte, ey, wenn es mir richtig schlecht geht, ne? Und die mögen mich und die lachen die ganze Zeit und ich habe Schmerzen, vielleicht kommen die dann schneller.
Ach krass.
Oder vielleicht kommen die lieber und geben dann mehr ihr Bestes oder sowas. Natürlich machen die das nicht, ne? Aber vielleicht machen die das schon so ein Stück weit. Und da habe ich mir eigentlich an einem Ort, wo niemand lacht, da habe ich die Leute zum Lachen gebracht. Und das war, glaube ich, so der größte Move, den ich machen konnte, um jetzt für die Karriere, die ich habe, prepared zu sein. So ist halt Comedy entstanden. Und als ich dann damals, da hatte ich, als ich gesagt habe, habe ich im Spiegel geguckt und mich selbst betrachtet, da war ich in Frankfurt, weil ich ein Praktikum gemacht habe bei Fresenius, die mich mit den Beuteln beliefern und so. Und das war richtig scheiße, Alter. Weil ich war in so einem Büro und für manche mag es halt geil sein und so. Aber für mich war einfach original Absturz. Ich war in so einem Büro und ich konnte gar nichts machen den ganzen Tag. Ich habe gearbeitet von 9 bis 9, Alter. Und der Tag war ein Arsch. Und ich dachte mir, was ist das hier für ein Leben, Mann? So, das ist nicht mein Leben. Ich will nicht arbeiten, also aufstehen, arbeiten, tot sein. So, ich habe immer schon in meinem Kopf gehabt, ey, ich will hier was, so einen Fußspur hinterlassen und im besten Fall mache ich was, wo andere daraus Kraft ziehen können. Im besten Fall kann ich irgendwie mit dem, was ich mache, vorangehen und ganz, ganz viele rücken nach. Das war schon immer so ein Stück weit in meinem Kopf. Und ja, dann war, als ich dort alleine war, habe ich dann gesagt, ey, guck mal, du kannst das nicht, weil ich war auch nicht gut, ne, in diesem scheiß Praktikum. Ich war richtig original, ich war voll schlecht. Ich weiß gar nicht, die haben mich durchgeschleppt, ich schwöre, das war richtig Schrott. Und dann habe ich im Spiegel geguckt, da war ich auch ganz alleine in Frankfurt, das Corona ausgebrochen auch noch. Und dann habe ich mich gefragt, ey, guck mal, wenn du das Leben nicht willst, du bist der Einzige, der das ändern kann. Guck, wer bist du, was kannst du nicht? Und das, was du kannst, daraus machst du eine Berufung.
Und das mit den Schwestern und Ärzten zum Lachen bringen war dann aber vorher?
Ja, das war, als ich klein war.
Okay, das kriegst du, ja. Okay. Weil das ist ja, finde ich, total spannend. So, ich könnte mir vorstellen, klar, was kann ich nicht? Das sind schon Erfolgserlebnisse da gewesen. Du hast jetzt gesagt, was ich extrem krass finde, also auf der einen Seite gibt es total Sinn, auf der anderen Seite war es jetzt für mich intuitiv total weg, zu sagen, Alter, wenn die mich mögen, kommen sie schneller. Das ist ja so eine kindliche Ehrlichkeit. Das ist schon krass. Von der anderen Perspektive her hat dieses auf andere wirken, Leute zum Lachen bringen, dir auch was gebracht? Also, was heißt, ich könnte mir vorstellen, das klingt so dämlich, aber wenn ich mich so weit, wie es irgendwie geht, in die Situation reinversetze, du kannst das nicht, du kannst nicht schwimmen, du kannst nicht bei anderen Leuten übernachten, du kannst nicht Fußball spielen. Wenn ich ständig hören würde, du kannst alles nicht, Ich habe es nur gehört von meinem Vater oft, wenn es um handwerkliche Dinge ging. Und heutzutage grinse ich halt wie sonst was, wenn ich irgendwie so ein Ikea-Bett aufbaue. Und
kann
es bleiben
nicht
nur 40 Schrauben übrig, aber irgendwie steht's. Und es steht seit 2 Jahren immer noch. Okay. So, dann fühle ich mich wie der größte König. So, egal wie Zeitveröffentlichung, Journalistenpreis, mir alles egal, dieses Ikea-Bett steht. Es steht krumm, aber es steht. So, wenn man da, und ich möchte es wirklich nicht vergleichen, aber diesen Moment hat im Krankenhaus und dann irgendwie lauter Sachen, du wirst nie, dann tut man was und ist aktiv und beschenkt ja andere mit sowas wie Lachen, mit einer guten Zeit. So. Hat das auch was mit dir gemacht?
Das ist schön, aber so habe ich gar nicht gedacht als Kind, sondern ich habe gesehen, wie alle geweint haben und deshalb wollte ich die zum Lachen bringen. Und weil ich selbst so viel geweint habe und nicht mag, wenn andere weinen, möchte ich, dass sie eine gute Zeit haben. Das war eigentlich meine... Ich wollte Mama und Oma und Opa und meinen Freunden, weil die waren immer dort und die haben immer gesehen, wie schlecht es mir geht. Und ich wollte denen einfach, wenn die bei mir sind, nicht das Gefühl geben, dass die sich Sorgen machen müssen. Und die müssen nicht weinen. Wir können lachen. Das war, weshalb ich angefangen habe, eigentlich die zum Lachen zu bringen, fröhlich zu sein. Weil ich weiß, welche Kraft ein Lächeln hat. Wenn ich, auch hier heute, wenn ich in einen Raum reingehe, und ich komme rein und lächel, dann hat's für alle anderen, die da sind, eine ganz andere Ausstrahlung, als wenn ich einfach reingehe. Ich bin mir dessen vollkommen bewusst und ich finde es schön, dass es so angefangen hat, dass ich anderen Menschen, ganz, ganz innigen Menschen in meiner Umgebung, für kurze Zeit die Realität ausschalten konnte, als mir richtig schlecht ging.
Hat aber dann ja dennoch auch ein bisschen was mit Selbstwirksamkeit zu tun, oder? Ganz schlimmes Wort, steht auf jeder Yogi-Tee-Verpackung. Aber von dem, was gemeint ist, finde ich das ja schon schön. Das habe ich anscheinend irgendwie vielleicht doof rübergebracht, aber dieses, ich kann jetzt was tun, ich kann für andere was tun. So Opa, Oma sind die ganze Zeit für mich da, Mama ist die ganze Zeit für mich da. Und ich kann jetzt irgendwie auch mal was geben, oder?
Ja, 100%. Ja, weil ich, sag ich ja, weil ich selbst, also musst dir vorstellen, bis zum Alter von 18 Jahren war ich nur im Krankenhaus. Und du kannst dir vorstellen, ich habe richtig, richtig schlimme Nachrichten bekommen. So, keine Ahnung. Man hat mir gesagt, dass ich sterben muss. Ich habe vorläufig mit so einem Vorgespräch, mit so einem Hospiz gehabt und so. Und ich habe richtig viel geweint. Und dann andere Menschen zum Lachen bringen zu können, löst halt in mir einfach eine unfassbare Freude aus. Und dass jetzt es so eine Dimension angenommen hat, weil man... Das, was ich auf der Bühne erzähle, ne, das würde ich auch original, wenn wir uns hier alle treffen, auf so einer Gartenparty erzählen, genau gleich. Aber jetzt sind auf einmal Leute da, ganz viele, die das und die dafür bezahlen und so. Und ich kann gar nicht fassen, wie viel Glück ich haben darf. Ab und zu wünsche ich ganz vielen Menschen da draußen nur so für 2 Sekunden das gleiche Gefühl, welches ich auch habe. Das ist unglaublich. Und ich glaube, das kriegt man aber nur, wenn man weiß, was man will und dann alles dafür tut. Weil ich habe alles dafür gegeben. Ich habe meine erste Bühne gespielt. Ich habe in Corona angefangen, da gab es nicht mal Bühnen. Da bin ich zu Freunden gegangen und habe die so 1,5 Stunden beballert. Und die haben das dann irgendwann ihren Großeltern erzählt. Und dann habe ich die Großeltern beballert mit meinen Jokes. Und dann war ich irgendwann bei Freunden von Großeltern. Die kannten mich gar nicht, ich kannte die nicht. Und dann habe ich die auch beballert und die haben nicht einmal gelacht.
Aber ich find, das ist zum Beispiel was, das merkt man aber schon, soweit ich das gesehen habe, auf YouTube deinem Programm total an, weil du gerade gesagt hast, hey, das würde ich so bei einer Grillparty genauso machen. Ich meine, ein, was ist mir gerade im Kopf, da bist du auch mit deinem Rucksack aufgetreten, da hängt dann dieser Schlauch noch an dir dran. Alter, stellt euch mal vor, ich bin in Brasilien was, glaube ich. Dann kommt so ein Typ und sagt mir irgendwie, Alter, gib mir deinen Rucksack. Und dann muss ich ihm sagen, Alter, ohne mich geht mein Rucksack nirgendwo hin.
Ja.
Und dann spielst du auch damit. Und das ist was, wo ich mir so total in viel geringerem Ausmaß jetzt kenne, dass wenn Kumpels von mir, Freundinnen und ich irgendwie so zusammensitzen, dass dann gerade bei miesen Themen, die plötzlich in den Fokus geraten, dass so ein drüber Scherze machen. Ich habe 10 Jahre lang auf Palliativstationen, Hospize als Reporter auch gearbeitet und da erlebe ich auch diese Dynamik so, dass plötzlich ein super liebevoller, warmer, toller Raum entsteht, wenn man das, was eigentlich die allerletzte Scheiße ist, so nimmt, ins Zentrum rückt und plötzlich machen alle irgendwie Witze drüber. Und es wird wirklich von der Empfindung her in diesem Raum fühlt sich wirklich so an, als würde man leichter atmen, alles leichter werden und auf der Grillparty genau dasselbe.
Ja.
Also Das finde ich schon krass, weil es ist ja schon ein Unterschied, ob ich das jetzt irgendwie in so einem vertrauten Raum meinen Freunden, meiner Oma, Mama gegenüber mache oder dann, du sagst, riesiges Glück, aber da sitzen dann ein paar hundert Fremde. Mhm. Ist das für dich kein Unterschied, dass die ja dein ganzes Leben so gar nicht kennen, das gar nicht so einordnen können?
Nee, weil ich denke mir halt immer, ich freue mich. Umso mehr Leute kommen, umso schöner ist, weil wenn das Licht ausgeht, dann hat jeder seine Dämonen zu kämpfen. Und dann kommen die zu mir und ich kann für ein paar Stunden, kann ich so die Welt ausschalten. Und ich liebe die Situation einfach, wenn ich was erzähle. Es muss auch nicht immer witzig sein, ab und zu ist es auch emotional oder ehrlich oder was auch immer. Und die Leute einfach lauschen. Mhm. Und die entweder drüber lachen oder es anders aufnehmen und dann anders, keine Ahnung, darauf reagieren. Aber für anderthalb Stunden ist einfach nicht ihr Problem das Allerwichtigste, sondern ich zeige denen, wie witzig es sein kann, obwohl man Probleme hat, die sich niemand vorstellt.
Du hast vorhin schon gesagt, es kann ja auch sein, als du geballert hast, deine Großeltern, deine Kumpels und so weiter, manchmal hat niemand gelacht. Wie gehst du denn damit um? Also gerade in diesem Schritt, gut, Corona gibt gerade keine Bühnen her, aber scheiß doch auf die Welt, so nehme ich dich jetzt zwar, irgendwann wird es wieder Bühnen geben und ich werde da hochstürmen.
Ja.
Wenn dann in diesen Generalproben vorab niemand lacht, verunsichert das?
Ach, gar nicht. Das juckt mich nicht.
Okay.
Also ich habe in meinem Leben viel Schlimmeres erlebt, als dass da niemand lacht jetzt. Dann ist das, dann lacht halt keiner. Mhm. So, beim nächsten Mal lacht dann halt wieder einer oder so. Das interessiert mich gar nicht. Also klar, ich freue mich halt, wenn, aber ich kann ja nicht die Humorfarbe von allen Menschen besitzen. So, das geht ja gar nicht. Dass da immer so zwei, drei keine Lust drauf haben, dass ich da mit meinen blond gefärbten Haaren auf die Bühne trete, ist doch vollkommen okay.
Wir haben einen Clip mal dabei. Mhm. Wenn du magst, will ich mir den mal kurz gemeinsam mit dir anschauen.
Gern.
Der liebe Gott hat mir zwar keinen Vater geschenkt, aber dafür habe ich richtig gute Freunde. Und ein Freund von mir heißt Hassan. Und ich muss euch Hassan ein bisschen beschreiben. Hassan schreibt sich selber gerne mit Z aus ästhetischen Gründen. Ihr merkt, den habe ich damals in der dritten Klasse in der Raucherecke kennengelernt. Ne? Also wirklich. Hassan ist der Einzige in Duisburg-Marxloh, der hat hier, wie heißt das? Allgemeine Hochschulreife. Hassan ist so ein byzantinischer Kanake. Der ist aus anderem Holz geschnitzt. Wirklich. Hassan ist aus Elfenbein. Alle anderen Türken, die ich kenne, sind aus Shisha-Kohle. Hassan geht neuerdings zum deutschen Friseur. Scherenschnitt bei Sabrina. Und die weiß bis heute nicht, was die mit den Augenbrauen anstellen soll. Deshalb sieht das immer so aus, als würde der Stirnband tragen. Hassan ist so wenig Türke, der hat nur einen Cousin.
Das übrigens war.
Ja?
Hassan hat nur einen Cousin und der ist echt Deutscher.
Ach ja?
Ja. Hassan ist auch katholisch.
Aber ich finde das krass, dass du auch so, also ich habe es extrem oft, wenn ich hier so einen Clips zeige, dass die Leute so irgendwie so unangenehm berühren oder ja, würde ich jetzt anders machen. Du sitzt da und du lachst dann und schmunzelst über deine eigenen Jokes, über deinen eigenen Auftritt. Ohne dass ich jetzt irgendeine Frage hätte, ich wollte dir das einfach spiegeln, weil ich das total schön finde.
Ja, ich bin auch einfach stolz auf mich.
Mhm.
Und ich glaube, ich habe allen Recht dazu auch, oder jeder hat allen Recht dazu, einfach auch stolz auf sich zu sein. Egal, ob man jetzt irgendwie medial präsent ist oder so. Wenn man sich anschaut, welchen Weg man gegangen ist, und man startet nicht immer bei Null. Jeder von uns hat so einen eigenen Startpunkt. Weißt du? Und manche starten bei minus 300, manche starten bei plus 20, je nachdem, wo man herkommt und welche Umweltvariablen man ausgesetzt ist. Und ich startete bei, was weiß ich, Alter, der liebe Gott hat mir ja nicht mal Karten geschenkt. So, ich bin ja losgezogen und hab mir irgendwelche geklaut und dann habe ich so getan, dass ich Asse in der Hand habe. Das war ja mein Werdegang. Mhm. Und da, wo ich jetzt bin, Alter, ich kann schon stolz sein. Ich habe da schon richtig krass, ich habe abgeliefert einfach. Und ich finde, jeder Mensch auf der Welt kann stolz auf sich sein und sollte auch stolz auf sich sein. Das Ziel ist nicht immer, das habe ich irgendwann erkannt, das Ziel ist nicht immer irgendwie, ich bin jetzt der Beste, ich bin jetzt der Erste, ich bin jetzt der am härtesten arbeitet, sondern ich bin einfach der Einzige. Ich bin der einzige Toni Bauer. Der Einzige. Und ich mache das sehr gut und deshalb kann ich stolz darauf sein.
Wenn du es jetzt mittlerweile schaffst, aus dir heraus auf dich stolz zu sein, hast du es trotzdem mal von einem dir wirklich nahestehenden Menschen gehört, dass du hast es vorhin beschrieben, dass es lange Zeit ein Wunsch war, dass er oder sie dich mal zur Seite nimmt und auch sagt, hey, ich, wir sind verdammt stolz auf das, was du tust?
Klar, also mittlerweile ist ja für alle auch insane, was so abgeht, ne? Also auch für mich, ich check's ja gar nicht. So, ich verstehe gar nichts. Einen Tag bin ich dort und dann bin ich dort und dann stehe ich auf irgendeiner Bühne und dann bin ich wieder dort. Ich verstehe es noch gar nicht so. Und für mich ist das Gefühl schon krass, aber es ist wie bei der Krankheit. Für mich war hart, aber für alle anderen drumherum war viel härter, weil die können nicht helfen. Und jetzt ist für mich schon krass, aber für alle anderen ist viel krasser, weil ich erlebe das, aber die machen auf einmal den Fernseher an und dann sehen die mich. Und na klar sind die so stolz, dass die weinen.
Weißt du noch, von wem du das denn das erste Mal gehört hast? Dieses wirklich, ich bin stolz? Auf dich?
Von meinen Freunden.
Von deinen Freunden?
Die meine Familie sind, ne? Also ich habe 6 beste Freunde. Boah, Dicker, das ist schon... Ey, ich wünsche jedem da draußen genau die 6 Jungs. Die haben an mich geglaubt, als ich ein kleiner Penner war und nichts konnte. Original, ich konnte nichts. Wir haben uns häufig zu 6 irgendwo hingesetzt und ich habe die gefragt, was kann ich machen? Und die so, ja, kein Plan, Alter, du kannst halt nichts. Und ich so, ja, was kann man denn so? Soll ich studieren und so? Nein, du bist kein Student. Ja, was? Und dann sagt mein Hassan sagt zu mir, ja, Bruder, du bist doch modisch und so, bisschen Haare schneiden. Ich wäre original Friseur geworden oder so. Und was daraus entsprungen ist und wenn wir beieinander sind, und ich denen davon erzähle, wie es ist, oder als ich hier Let's Dance gemacht habe, das war schon, die sind schon krass, Mann.
Bevor ich auch noch echt Fragen zu Let's Dance habe, würde es mich interessieren, du hast gerade gesagt, okay, einer hat gesagt, nee, du bist kein Student, du hast aber Ernährungswissenschaft studiert, dann abgebrochen, ich habe im NDR gehört, weißt nichts mehr, willkommen, ich habe Philosophie studiert, weiß nicht nichts, aber auch nur noch sehr wenig davon, habe auch abgebrochen. Wie kam es denn dann von diesem, was kann ich eigentlich, wer bin ich eigentlich, Prozess zu Ernährungswissenschaftsstudium zu, nee, ich mache jetzt wirklich Comedy und stehe jetzt auf der Bühne. Das muss ja auch irgendwann so eine Entscheidung gewesen sein, zu sagen, nee, ich ziehe das jetzt durch, ich mache das jetzt.
Ich wollte Ernährungswissenschaften studieren, weil ich aufgrund meiner eigenen Erfahrung und ich dachte, okay, dann kann ich so Kids motivieren. Weil das war eigentlich immer so ein bisschen mein Plan, so, weil ich weiß, wie schlimm es ist, wenn man Kind ist und wenn einem niemand helfen kann und du hast niemanden, zu dem du aufschauen kannst. Wollte ich derjenige werden, zu dem die aufschauen können. Und dann so ein kumpelhafter Typ, weißt du, so einer, wo die sagen, hey, das ist mein Vorbild und wenn der das rocken kann, dann kann ich viel mehr rocken. Das war so in meinem Kopf und deshalb dachte ich, mache ich Ernährungswissenschaft. Und original, ich war so scheiße, ne?
Aber war dann via YouTube die Beratung oder wie kann ich mir das vorstellen? Weil ein Ernährungswissenschaftler, der wird zu dem anderen dann aufschauen.
Ja, oder? Einfach, dass Kiddies, ne, die halt auch parenteral ernährt werden durch die Infusion, in meine Praxis kommen. Und ich kann denen dann meine Erfahrungen weitergeben, weil ich ja original die Erfahrung gemacht habe. Das war meine Idee. Aber dann habe ich gemerkt, ich bin gar kein Student. Und dann ist Idee geplatzt. Aber da war so Blockunterricht, ne? Du warst immer 2 Wochen dort, 2 Wochen zu Hause, 2 Wochen dort. Es war so eine private Hochschule, wo man, auch wenn man einen Job gehabt hat, quasi hingehen konnte. Und dann konnten die mit Job das gut verbinden. Und dann war ich da 2 Wochen und es war erste Semester, das weiß ich noch. Und es war richtig, ich war richtig scheiße und es hat mir gar keinen Spaß gemacht. Und weil ich so krasse Scheiß-Vorerfahrungen gemacht habe, habe ich immer, wenn mir was keinen Spaß bringt, mittlerweile, weil es ja im Rahmen von Comedy ist, okay, aber früher, wenn es mir keinen Spaß gebracht hat, dann war so, warum soll ich mich denn durchquälen? Wer weiß, wie lange ich noch hab, so. Und dann, ich glaube halt an Gott, so, aber auch tief. Und dann war ich so allein in meinem Zimmer und Vorlesung war scheiße und alles war scheiße. Und dann habe ich, Gott gefragt, so, ey Gott, bitte, ey, sag mir irgendwas, was soll ich machen? Gib mir ein Zeichen, Alter. Und dann habe ich erst mal Netflix gekauft und dann kam so Kevin Hart, amerikanischer Stand-Up-Comedian, sein erstes Programm. Und es war so, als hätte Gott mir dieses Zeichen geschenkt. Und ich dachte mir so, ich kann doch jetzt nicht Comedian werden, was ist das für ein Scheiß? Und dann habe ich so ein zweites Semester drangehangen. Das war noch beschissener, ne? Und dann habe ich wieder gefragt, Gott, bitte, Alter, gib mir doch ein Zeichen, Mann. Und dann kam das zweite Programm von Kevin Hart. Und dann war so, okay, Comedy, also ich bin schon witzig. Und dann, als ich alleine in Frankfurt war, wegen des Praktikums, als Corona ausgebrochen ist, da habe ich wieder, hey Gott, was soll ich machen? Gar keinen Plan, was soll ich hier tun? Und dann gucke ich, dritte Programm von Kevin Hart.
Okay.
Und dann habe ich mir gedacht, okay, scheiß auf alles, ich mache jetzt Comedy. Und als die erste offene Bühne war, ne, also Open Stage, wo du 7 Minuten präsentierst, bin ich hingefahren und habe nach meinem Auftritt, ich habe gearbeitet halt und ich habe mein Abitur nachgeholt, weil ich irgendwann halt richtig studieren wollte. Hab nach meinem Auftritt meinen Arbeitgeber angerufen, habe gesagt, ich komme nicht mehr. Und ich habe in der Schule angerufen, ich habe gesagt, ich komme nicht mehr. Und dann hat mein bester Kumpel gesagt, was ist dein Plan? Ich sag, das ist mein Plan. Ich habe nur den.
Wie hat er reagiert?
Der hat gesagt, okay.
Krass. Nicht super.
Und dann hat er aber gesagt, dann gib auch alles so. Mach ein Jahr, guck, wie weit du kommst in einem Jahr. Und dann machst du so eine Bestandsanalyse und wir schauen weiter. Aber wenn das ist,
wie
was du willst.
Wie hat deine Mutter reagiert?
Also, ich hab dir nichts gesagt.
Du hast dir nichts gesagt? Die dachte, weil du studierst Ernährungswissenschaft.
Ja, die dachten, meine Mom, meine Oma, mein Opa, die dachten alle, ich studiere weiter. Okay. Ich habe nur gelogen. Ich bin jeden Tag nach Köln gefahren. Ich bin nach Berlin gefahren. Ich habe im Bahnhof geschlafen, weil ich den nächsten Zug erwischen musste und so. Ich habe nur so eine Scheiße gemacht, um voranzukommen, um einfach besser zu werden in dem, was ich tue. Und ich habe alle angelogen, bis dann unausweichlich war und die mich irgendwie durch irgendwas im Fernsehen gesehen haben.
Und wie haben die dann reagiert?
Dann haben die es immer noch nicht geglaubt. Die haben es erst, die haben mich noch verarscht am Anfang. Da kam irgendwie der Deutsche Comedy-Preis so im Fernsehen, alle Nominierten. Da hat meine Oma mich angeguckt, hat gesagt, ich lese da keinen Toni Bauer. Dann haben die mich noch verarscht. Aber ist auch normal, Mann. Du sagst, du willst Stand-Up-Comedian werden, dass du, als würdest du denen sagen, du willst Zauberer werden. Das kann sich ja keiner vorstellen.
Aber weil du vorhin auch gesagt hast, das ist ein bisschen ein Themensprung. Ich kann dir auch nicht sagen, warum es in meinem Kopf Sinn ergibt. Aber weil du gesagt hast, so, wenn man niemanden hat, zu dem man aufschauen kann, du hattest deine Großeltern, bei denen du auch eine Zeit lang aufgewachsen bist, du hattest deine Mutter. Aber du bist ja ohne Vater aufgewachsen, habe ich gelesen. Ist das wirklich so eine Lücke, wo du sagst, da hat dir entsprechend viel gefehlt? Weil ich erlebe dich so als jemand, der so mit sich im Reinen ist. Ich habe mit meinem eigenen Vater sehr viele Konflikte, die wir mal besser, mal schlechter bearbeiten, jetzt schon seit Jahrzehnten. Und inwiefern hat dich das denn, ich traue mich fast nicht zu fragen, aber gehemmt oder sogar angetrieben, also dass diese Vaterrolle fehlt?
Also weder noch eigentlich. Ich bin ein guter Typ, der akzeptiert. Meine Mama hat mich mal gefragt, willst du den kennenlernen? Habe ich gesagt, nee, scheiß auf den. So wer.
Aber ist es bekannt, wer das ist und...
Ja, mein Mom, aber mich juckt das halt nicht. Ne? Okay. Der kann, keine Ahnung, kann jeder Mensch auf der Straße sein. Wäre auch witzig, stellt vor, jeder sagt, ich bin dein Vater, wäre schon krass. Das hat mich eigentlich nie gejuckt, weil ich so viele, meine Mama ist wunderbar, meine Oma, mein Opa sind richtig gute Menschen, richtig tolle Menschen, mit sehr viel, die mir sehr viel auf den Weg gegeben haben. Meine Mama hat mir sehr viel auf den Weg gegeben. Meine Mamas Mama, also meine Großmutter von meiner Mama, die hat mich original aufgezogen, wie ein König, meine Freunde immer wieder was mitgegeben. Mir hat gar nichts gefehlt. Ich glaube, ehrlich gesagt, guck mal, kein Mensch auf der Welt schafft etwas allein. Ne? Jeder, der sagt, hab das allein geschafft, der ist ein Schwätzer und ein Idiot. Große Dinge entstehen, weil viele mitwirken. Und alle sagen immer zu mir, ich bin so ein besonderer Typ. Aber ich durfte nur besonders sein, weil so viele besondere Menschen um mich herum sind. Deshalb hat mir nie ein Vater gefehlt.
Ich glaube, ich lasse das einfach mal so stehen und würde aber trotzdem gerne noch harten Sprung machen zu Let's Dance, weil mich das dann nochmal so berührt hat, wenn dir die Ärzte, die Schwestern alles sagen so, Alter, kein Fußball, kein Schwimmen und Co. Und dann fängst du an zu tanzen.
Mhm. Und gut. Also,
und gut, voll. Ja. Ich meine, 7. Platz am Ende, aber ja auch nur, weil irgendwann mit Gewichts... Abnahme, das nicht mehr geklappt hat, du ausscheiden musstest, aber richtig gut getanzt, Publikumsliebling. Was hat neben Lachen und Comedy plötzlich dieses Tanzen, dieses noch viel körperliche, wie war das dann für dich? Also ich finde Tanzen ja ganz schrecklich und stolper irgendwie über 5 Füße, obwohl ich nur 2 habe. Wie war da Tanzen für dich in dem Moment?
Also ich hatte auch keine Ahnung, ne? Meine Tanzerfahrung
sah aber anders aus.
Ja, meine Tanzerfahrung bestand aus Diskothek bisschen. für die Ladies. Das war meine Tanzerfahrung. Ich hatte gar keinen Plan. Ich habe auch wieder richtig Glück gehabt, dass ich einen besonderen Menschen an meiner Seite gestellt bekommen habe. Also Anastasia, meine Tanzpartnerin, ist einfach auch Maschine. Heute meine beste Freundin so. Und von Anfang an haben wir uns unfassbar gut verstanden. Und sie hat verstanden, wer ich bin. Und immer wenn wir getrainiert haben und ich gesagt habe, ich kann das nicht, schaff das nicht, hat sie irgendwie zum inneren Toni sprechen können und gesagt, du schaffst alles. Und nur so dieses du schaffst alles hat mich so krass motiviert, alles so gut und so vernünftig und so exakt zu machen, wie sie es sich vorstellt. Das war dieses, dass sie verstanden hat, so dass niemand das erwartet. Und am allerwenigsten die Menschen, die mich schon lange kennen, dass ich das kann. Das hat sie. Sie hat mir so viel Mut zugesprochen. Und es war eine unglaublich intensive Zeit und für mich selber auch unfassbar hart. Aber ich habe gemerkt, dass ich kann alles.
Und hat dir das Tanzen als solches, als Sport, als Tätigkeit nochmal was selbst bei dir gezeigt? Was bedeutet denn die?
Ja, also erstmal muss man sagen, von Show zu Show wurde es immer wichtiger und hat immer mehr Spaß gemacht. Und irgendwann, also heute ist immer noch mega cool und ich tanze also immer irgendwie so. Ich gehe auch weiter so am Samstag, wenn ich Zeit habe, gehe ich so zu Tanzschulen und dann tanze ich dort und so.
Ja, cool.
Aber das Schönste war eigentlich die Zeit mit der Tanzpartnerin, mit dem Kompagnon, den man da zur Seite gestellt bekommen hat. Und dann sich so ein eingeschworenes Team entwickelt, dass man sich gegenseitig nicht hängen lassen will. Und das war eigentlich, denn als es vorbei war, musste man erstmal klarkommen, dass man sagt, okay, ey, ich sehe sie ja heute gar nicht. So, wir können ja gar nicht über alles reden, wie wir sonst gemacht haben, weil wir haben auch über alles geredet und so. Das war eigentlich das Traurigste von allen. Und gleichzeitig war es die schönste Erfahrung meines Lebens. Weil in meinem Leben, wie du schon, gab es nicht so viele schöne Nachrichten. Und immer wenn ich von denen eine schöne Nachricht, als wir die erste 10 bekommen haben, da habe ich einfach geweint. Weil mein Leben, wenn so schlechte Dinge passieren, die kann ich schnell annehmen. Ne? Also dann schon okay, dann mache ich das Beste draus. Aber weil ich nicht gewohnt bin, dass gute Dinge passieren, verstehe ich die nicht. Und dann läuft mein Leben in Daumenkino an mir vorbei. Mit allem Schlechten, was mir je passiert ist. Und als wir die erste 10 bekommen haben, habe ich mein ganzes Leben gesehen. Und weil Anastasia wusste, was mir das alles bedeutet, hat sie geweint. Nicht, weil es ihre erste 10 war, sondern weil sie mich kannte. Hat sie als erst angefangen zu weinen. Und weil ich sie gesehen habe und weil ich wusste, dass sie weiß, was es mir bedeutet, musste ich auch weinen.
Jetzt sind es Menschen, die du schon mehrfach erwähnt hast im Leben, deine Mama, so deine Großeltern, Anastasia, deine Kumpels, deine 6, die immer ganz viel mit reingegeben haben. Die haben sich garantiert auch alle nicht ohne Grund für dich eingesetzt, wenn sie in dir nicht sehen würden, dass du auch ganz viel gibst. Jetzt habe ich noch gelesen, und das ist ein Thema, das mich jetzt schon häufiger als Thema beschäftigt hat und gut wie nicht, so Thema Liebe. Du warst ja sehr lange mit deiner ersten Freundin zusammen. Ich glaube, ihr seid zusammengekommen, dann warst du 18. Und die hat ja per WhatsApp, ich glaube, vergangenes Jahr erst, Schluss gemacht mit der Begründung, oder eine Teil der Begründung war, dass es auch mit deinem Beruf zu tun hat. Magst du darauf eingehen, inwiefern plötzlich für ein Beziehungsende der Beruf da mit reinspielen kann? Weil für mich war das so unverständlich, man so lange gemeinsam diesen Weg durchgeht. Du hast deine Rückschläge, deine Einsätze, alle erzählt. Sie war da immer dabei, oder ein anderer Mensch war da immer dabei. Und dann ist es ausgerechnet der Beruf, Comedy. Dass er, und das ist jetzt ein Grund, dass es nicht mehr funktioniert. Das war für mich so total unverständlich.
Ja, also ich bin hier gar nicht sauer. Na klar war ich am Anfang traurig, ne? Weil ich gedacht habe, okay, wir beide kommen von gar nichts und holen uns alles. Dieses Jay-Z-Ding, dieses Jay-Z-Beyoncé-Ding, das war ja in meinem Kopf. Und na klar war ich am Anfang mega traurig, weil sie war mein Mädchen. So. Und dann, so, dass sie so das beendet, fand ich auch nicht geil, aber im Endeffekt kann ich es halt nachvollziehen, weil ich bin original nie da. Also ich bin sehr selten zu Hause. Dann musst du jemanden haben, der damit klarkommt. Und selbst wenn ich da bin, kreist mein Kopf eigentlich die ganze Zeit nur um meine Berufung. Weil für mich ist kein Job, das ist meine Leidenschaft. So, ich stehe auf und ich bin halt einfach Toni Bauer, der Comedian, und Toni, der Privatmensch. Und das verschmilzt einfach die ganze Zeit, weil ich halt einfach so bin, wie ich auf der Bühne bin, wie ich in Interview, ich bin einfach genau der Typ. Und dann kann ich es mir vorstellen, dass es mega anstrengend wird, wenn du jemanden hast, der dann auch zwischendurch einfach mal so 4 Stunden nicht ansprechbar ist, weil der was schreibt. Wenn ich eine gute Idee habe und schreibe, dann schreibe ich die zu Ende. Und dann ist auch egal, ob ich Hunger habe oder Durst, weil ich kein Detail vergessen will. Und wenn du dann nur kurze Zeit da bist und dann in der kurzen Zeit dein Partner auch nichts mit dir macht, weil er ganz andere Dinge im Kopf hat, kann ich schon nachvollziehen, wenn man dann einen Schlussstrich zieht. Deshalb bin ich auch gar nicht sauer, gar nicht enttäuscht. Klar war ich lange traurig, aber es ist normal, wäre ich nicht traurig, dann wäre mir die Zeit, hätte mir Zeit mir auch nichts bedeutet und dann hätte sie mir auch nichts bedeutet. Aber im Endeffekt möchte ich, dass sie glücklich wird und dass sie ihr Leben genauso führen kann, wie sie es möchte.
Mhm. Gibt's da eigentlich was bei diesem Hergang jetzt, wenn du es so beschreibst, was du, Reue ist so ein großes Wort, aber in Zukunft anders machen willst? Oder sagst du, nee, ich bin einfach genau der, die Gewichtung passt. Und dann finde ich es fair und okay, dass das nicht ihren Bedürfnissen entspricht, dann ist es halt nicht so. Aber ich habe mich gefunden, ich bin der ich bin, und dann brauche ich halt jemanden, der das auch mitlebt.
Also na klar ist dann so, dass man auch von Freunden dann nicht mehr zu gewissen Veranstaltungen gerufen wird oder man sich weniger sieht. Aber ich glaube, das ist schon alles okay, weil alle verstehen, zum ersten Mal in meinem ganzen Leben habe ich eine Chance. Ich habe einfach nur eine Chance. Der liebe Gott hat mir ein Seil in die Hand gegeben. Und du musst mich totschlagen, dass ich loslasse. Weil ich noch nie eine Chance hatte in meinem ganzen Leben. Und wenn ich die Chance habe, dann will ich auch alles. Und ab und zu ist es dann natürlich ein ungesundes Gleichgewicht. Wenn du wirklich alles haben willst, was in deinem Kopf ist, dann wirst du nicht zu jedem Geburtstag gerufen. Und dann siehst du Partyfotos, wo du nicht dabei bist. Und dann gibt's auch Trennungen, die schmerzhaft sind. Anders funktioniert das nicht. Und ich bin mir dessen völlig bewusst. Und ich weiß das. Und ich liebe alle, auch meine Freunde, auch wenn die mich nicht ab und zu nicht rufen zu irgendwelchen Sachen, weil die wissen, ich kann nicht. Ich liebe alle, die mich umgeben, genau gleich viel. Nur, dass ich jetzt entschieden habe, dass ich mich durchsetze und das, was in meinem Kopf ist. Ich werde häufig gefragt, so wie ich das hier alles mache und wie ich das hier alles geschafft habe. Ich glaube, ich habe einfach gar nicht so ein Talent, sondern, keine Ahnung, guck mal, ich glaube, jeder Mensch da draußen hat so seinen Kasten, seine Box. Und in der Box kann man großartige Dinge machen. Kein Plan, schöner tanzen als alle anderen. Ich habe meine Box einfach gefunden. Meine Box heißt Comedy, aber ich glaube, für alle Menschen da draußen gibt's eine Box. Und es ist nie jemand, der dich anschreit und dir sagt, das ist deine Box, sondern es ist immer ein kleines Flüstern. Ganz kleines Flüstern hinter deinem Ohr, wo jemand wie so eine, keine Ahnung, der die ganze Zeit sagt, das ist es, das ist es, das ist es. Und dein Bauchgefühl wird es dir sagen. Deshalb immer Ausschau halten. Und wenn man es gefunden hat, macht man es 100% und setzt alles auf eine Karte.
Dankeschön.
Gerne. Ich fand diese familiäre Atmosphäre, die hier so ein bisschen geherrscht hat, also diese Grundstimmung von allen, die hat es dann einfach auch einfach gemacht, quasi sich fallen zu lassen. Und natürlich dein zutrauliches
Lächeln. Dankeschön. Das war Nicht Witzig, ein Podcast der Rosenau und des SWR. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Abo da oder schaut auch die anderen Folgen an. Ich würde mich darüber wahnsinnig freuen. Jeden Mittwoch gibt's eine neue Folge. In der ARD-Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Ich muss ja sagen, ich habe nur noch eine Großmutter. Mein Opa ist gestorben, da war ich 4 Jahre alt. Und trotzdem, mit meiner Großmutter rede ich dafür vielleicht umso mehr. Mich interessieren diese Geschichten von früher, wenn sie mir aus damals noch Jugoslawien erzählt, von ihren Auslandsreisen und dann auch mal
ihren ganzen Abenteuern, die sie damals erlebt hat. Marco befragt seinen Opa Jo in seinem Podcast Opa, lass reden. Darin kommen unter anderem Fragen vor wie, hey, gibt's eigentlich in der Familie eine Nazi-Vergangenheit? Welche Geschichten kann man eigentlich wirklich glauben? Was ist, wenn sich der Opa irrt, wenn er vielleicht selbst Geschichten erzählt bekommen hat, die nicht so ganz stimmen? Aber auch, wann wird's denn eigentlich spannend? Was berührt ihn wirklich? Opa, lass reden in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.